Radio Gloria, Gott ist die Liebe. Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen am Mikrofon ist Andrea Marti. Leo der 13. war es, der 1891 mit seiner Enzyklika Rerum Novarum der katholischen Soziallehre ein festes Fundament gab. Ein Text, der in der Gegenwart immer noch hohe Aktualität hat und neu gelesen werden will. Und heute freuen wir uns ganz besonders, einen Kenner dieser Thematik bei uns begrüßen zu dürfen. Pfarrer Guido Hangartner, vielen bekannt als engagierter Seelsorger und profilierter Theologe. Er hat im Rahmen eines Studiums eine wissenschaftliche Arbeit über die Aktualität der Rerum Novarum Enzyklika im Jahre 1991 verfasst. Im Rahmen einer vierteiligen Sendereihe referiert Pfarrer Guido Hangartner über die zentralen Leitfragen dieser Enzyklika. Nun freuen wir uns auf sein Referat.
Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Papst Leo der 13. Rerum Novarum 1891, Teil 4. Von 4. Österreichische Kommission Justitia et Pax, Dokumentationsarchiv zur katholischen Soziallehre, DAKS. Papst Leo der 13. Rerum Novarum, Enzyklika. Vorbemerkung: Das lateinische Original hat noch keine Kapitelzählung. So existieren in den verschiedenen Übersetzungen unterschiedliche Zählungen. Hier wird die des DAKS verwendet. 37. Es ist die Beschränktheit der eigenen Kräfte, die den Menschen stets von selbst dazu antreibt, sich mit anderen zu gegenseitiger Hilfe und Unterstützung zu verbinden. Es ist besser, dass zwei zusammen seien, als dass einer allein stehe. Sie haben den Vorteil ihrer Gemeinschaft. Fällt der eine, so wird er vom anderen gehalten. Wehe dem Vereinzelten, wenn er fällt, so hat er niemand, der ihn aufrichtet. So das Wort der Heiligen Schrift. Und wiederum, der Bruder, der vom Bruder unterstützt wird, ist gleich einer festen Stadt. Wie also dieser natürliche Zug zur Gemeinschaft den Menschen zum staatlichen Zusammenleben führt, so treibt er ihn auch zu den verschiedensten Vereinigungen mit anderen Menschen. Wenngleich es nur kleine und keine vollkommenen Gesellschaften sind, die durch solche Vereinigungen entstehen, so sind es doch wahre Gesellschaften. Zwischen ihnen und der großen staatlichen Gesellschaft besteht ein mannigfacher Unterschied. Der Zweck des Staates umfasst alle Einwohner, denn er geht auf die allgemeine öffentliche Wohlfahrt, deren Vorteile alle zu genießen das Recht haben, und der Staat wird eben darum als das Gemeinwesen bezeichnet, weil in demselben und mit dem heiligen Thomas zu sprechen, die Menschen sich vereinigen, um eine Gemeinschaft zu bilden. Jene Gemeinschaften hingegen, die sich im Schoße des Staates bilden, heißen private, weil ihr nächster Ziel der private Nutzen, nämlich der Nutzen ihrer Mitglieder ist. Eine private Gesellschaft, sagt der heilige Thomas, ist jene, welche ein privates Ziel verfolgt. Eine solche ist zum Beispiel vorhanden, wenn zwei oder drei sich zur Durchführung eines Handelsgeschäftes verbinden. 38. Wenngleich nun diese privaten Gesellschaften innerhalb der staatlichen Gesellschaft bestehen und gewissermaßen einen Teil von ihr bilden, so besitzt der Staat nicht schlechthin die Vollmacht, ihr Dasein zu verbieten. Sie ruhen auf der Grundlage des Naturrechts. Das Naturrecht aber kann der Staat nicht vernichten. Sein Beruf ist es vielmehr, dasselbe zu schützen. Verbietet ein Staat dennoch die Bildung solcher Genossenschaften, so handelt er gegen sein eigenes Prinzip, da er ja selbst ganz ebenso wie die privaten Gesellschaften unter den Staatsangehörigen einzig aus dem natürlichen Trieb des Menschen zu gegenseitiger Vereinigung entspringt. Allerdings ist in manchen einzelnen Fällen die staatliche Gewalt vollauf berechtigt, gegen Vereine vorzugehen, so wenn sie sich zum Ziel bekennen, die offenkundig gegen Recht und Sittlichkeit oder sonst wie gegen die öffentliche Wohlfahrt gerichtet sind. Steht dem Staat die Befugnis zu, die Bildung solcher Vereine zu verhindern und bestehende aufzulösen, so obliegt es ihm andererseits sehr streng, jeden Schein des Eingriffes in die Rechte der Bürger zu unterlassen. Der Vorwand des nötigen Schutzes für die öffentlichen Interessen darf ihn auf keine Weise zu Schritten verleiten, die nicht auf vernünftigem Grund beruhen. Denn staatliche Gesetze und Anordnungen besitzen inneren Anspruch auf Gehorsam nur, insofern sie der richtigen Vernunft und damit dem ewigen Gesetz Gottes entsprechen, Klammerbemerkung, das menschliche Gesetz hat den Charakter eines wahren Gesetzes, so lehrt der heilige Thomas, insoweit als es der Vernunft entspricht. Unter dieser Rücksicht leitet es sich offenbar vom ewigen Gesetz ab. Insofern es aber von der Ordnung der Vernunft abirrt, heißt es ein ungerechtes Gesetz und hat nicht den Charakter eines Gesetzes, sondern eher den einer Vergewaltigung. 39. Wir gedenken hier der mannigfachen Genossenschaften, Vereine und geistliche Orden, welche auf dem Boden der Kirche entsprossen sind, Gründungen der Kirche und der frommen Gesinnung ihrer Kinder. Wie viel Segen sie gebracht haben, davon ist die Vergangenheit bis auf den heutigen Tag Zeuge. Der sittliche Charakter ihres Zwecks sagt schon der bloßen Vernunft, dass sie auf dem Naturrecht gegründet ein natürliches und unbestrittenes Recht des Bestandes haben. Insoweit sie aber die Religion berühren, hat ausschließlich die Kirche über sie zu verfügen. Die Regierungen besitzen keinerlei Recht über sie und sind auch nicht bevollmächtigt, ihre äußere Verwaltung an sich zu ziehen. Sie sind ihnen im Gegenteil den Tribut der Achtung und des Schutzes schuldig. Sie haben die Pflicht, für dieselben einzutreten und gegebenenfalls Unrecht von ihnen abzuwenden. Leider haben wir indessen namentlich in letzter Zeit ganz andere Dinge gesehen und geschehen sehen. An vielen Orten ist die staatliche Obrigkeit gegen jene Korporationen mit ungerechten und verletzenden Maßregeln vorgegangen. Sie hat die Freiheit derselben durch gehässige Gesetzesbestimmungen eingeschränkt, hat ihnen Stellung und Recht einer juristischen Person entzogen, hat sie schnöde ihres Vermögens beraubt. Auf das Vermögen besaß aber nicht bloß die Kirche unveräußerliche Rechte, sondern auch die Mitglieder, ferner die Stifter und Wohltäter, welche ihre Beiträge für jene frommen Zwecke bestimmt hatten und endlich diejenigen, für deren Bestes die Stiftungen geschaffen waren. Deshalb können wir uns nicht enthalten, gegen jene ungerechten und verderblichen Beraubungen Beschwerde zu erheben. Hierbei ist insbesondere dies ein betrübender Umstand, dass den friedlichen und allseitig nützlichen Vereinigungen von Katholiken der Weg verlegt wird, zu gleicher Zeit, wo man verkündet, dass Vereinsfreiheit ein allgemeines gesetzliches Gut sei und wo ihr Gebrauch religionsfeindlichen und staatsgefährlichen Verbindungen im weitesten Umfange gestattet wird. 40. Die verschiedensten Genossenschaften und Vereinigungen treten in unserer Zeit, zumal in den Arbeiterkreisen, in viel größerer Zahl als früher auf. Woher manche ihren Ursprung nehmen, wohin sie zielen, auf welchem Weg sie vorangehen, das ist hier nicht zu untersuchen. Aber wir müssen auf die allgemeine, durch Tatsachen gestützte Meinung hinweisen, dass sie vielfach einer einheitlichen, geheimen Leitung gehorchen und Einrichtungen haben, die dem Wohl der Religion und des Staates nicht entsprechen. Dass sie darauf ausgehen, ein gewisses Arbeitsmonopol an sich zu reißen und die charakterfesten Arbeiter, die den Beitritt ablehnen, in Not und Elend bringen. Damit sehen sich christlich gesinnte Arbeiter vor die Wahl gestellt, entweder Mitglieder von Bünden zu werden, die ihrer Religion Gefahr bringen, oder aber ihrerseits Vereine zu gründen, um mit gemeinsamen Kräften gegen jenes schmähliche System der Unterdrückung anzukämpfen. Jeder, der nicht die höchsten Güter der Menschheit aufs Spiel gesetzt sehen will, muss das Letztere als höchste zeitgemäß und wünschenswert betrachten. 41. In klarer Erkenntnis der Forderungen der Zeit beschäftigt sich eine Reihe katholischer Männer mit dem Studium der sozialen Frage, und sie verdienen das höchste Lob für die Hingebung, mit welcher sie die Mittel aufsuchen und erproben, durch welche die Besitzlosen nach und nach in eine bessere Lage versetzt werden können. Wir sehen sie des herrschenden Übelstandes und der materiellen Stellung der Familie und der Einzelnen sich annehmen. Sie arbeiten dahin, dass in der gegenseitigen Verbindlichkeit zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern Billigkeit und Gerechtigkeit zur Geltung kommen. Sie suchen in anerkennenswerter Weise bei beiden Teilen das Gefühl der Pflicht und den Gehorsam gegen die Vorschriften des Heiligen Evangeliums zu kräftigen. Diese göttlichen Vorschriften sind es ja, welche der Genusssucht und der Unmäßigkeit mit Macht Grenzen ziehen und bei aller Ungleichheit der gesellschaftlichen Stände eine friedliche Wechselbeziehung zwischen denselben aufrechterhalten. Treffliche Männer vereinigen sich zu Versammlungen, um das Vorgehen zugunsten der Arbeiter zu beraten und die sich ergebenden schwierigen Fragen einer Lösung näher zu bringen. Anderwärts ist das löbliche Bestreben wach geworden, Handwerker und Arbeiter in Vereinen zu organisieren und sie mit Rat und Tat zu unterstützen, auch in der Richtung, dass ihnen eine dauernde und einträgliche Arbeit gesichert sei. Die Bischöfe aber eifern diese ganze Tätigkeit an und bieten ihr einen Rückhalt mit ihrer Autorität. Im Namen der Bischöfe beteiligen sich Mitglieder des Welt- und Ordensklerus an der Leitung der Vereine nach ihrer geistigen Seite. Es fehlt auch nicht an reichen Katholiken, die sich mit Großmut zu Gönnern und Genossen des arbeitenden Standes machen und die für die Errichtung und Ausbreitung von Vereinen ansehnliche Geldmittel auswerfen. Sie verhelfen damit dem Arbeiter, welcher teilnimmt, zu einem regelmäßigen und ausreichenden Unterhalt, ja versetzen ihn in die Möglichkeit, für das Alter sich ein kleines Vermögen zurückzulegen, das ihn der Sorge entbehrt. Es braucht nicht gesagt zu werden, welchen Nutzen bisher schon diese vielfache und eifrige Tätigkeit geschaffen hat. Wir nähren im Hinblick darauf die beste Hoffnung für die Zukunft, wenn anders diese Vereine sich an Zahl vermehren und wenn sie weise organisiert werden. Der Staat sollte ihnen seine schützende Hand leihen, aber in ihre inneren Angelegenheiten nicht eingreifen. Fremdartige Eingriffe gereichen sehr leicht einem Leben, das von innen, vom eigenen Prinzip ausgehen muss, zur Zerstörung.
Pfarrer Guido Hangartner referiert über die Enzyklika Rerum Novarum. Weiterhin wünschen wir Ihnen viel Erbauung und geistlichen Gewinn.
42. Umsichtig und Weisheit sind hier aufzuwenden zur Erhaltung der notwendigen inneren Einheit und Harmonie. Wenn also das Vereinsrecht ein Recht der Staatsbürger ist, wie es tatsächlich der Fall, so müssen auch jene Vereine ungehindert ihre Statuten und Einrichtungen dem Zweck entsprechend gestalten dürfen. Es ist unmöglich, die Einrichtung der gedachten Vereine in einer für alle geltende Form vorzuzeichnen. Dazu hängen sie zu sehr vom Volkscharakter, von den Erfahrungen, von der wirtschaftlichen Entwicklung, von der Art der Einträglichkeit der verschiedenen Arbeiten, endlich von manchen anderen Umständen ab, die in Erwägung zu ziehen sind. Vor allem kommt es darauf an, bei Gründung und Leitung dieser Vereine ihren Zweck im Auge zu behalten und denselben die Statuten und alle Tätigkeiten dienstbar zu machen. Zweck aber ist die Hebung und Förderung der leiblichen und geistigen Lage der Arbeiter. Das religiöse Element muss dem Verein zu einer Grundlage seiner Einrichtung werden. Die Religiosität der Mitglieder soll das wichtigste Ziel sein und darum muss der christliche Glaube die ganze Organisation durchdringen. Andernfalls würde der Verein in Bälde sein ursprüngliches Gepräge einbüßen, er würde nicht viel besser sein als jene Bünde, die auf die Religion keine Rücksicht zu nehmen pflegen. Was nützt es aber dem Arbeiter für seine irdische Wohlfahrt, noch so viele Vorteile vom Verein zu gewinnen, wenn aus Mangel an geistiger Nahrung seine Seele in Gefahr kommt? Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber an seiner Seele Schaden leidet? Christus, der Herr, hat ein unterscheidendes Merkmal zwischen Heiden und Christen in den Worten aufgestellt. Diesem allem gehen die Heiden nach. Suchet zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Und dieses alles wird euch hinzugegeben werden. Indem alle jene Vereine das Reich Gottes zum letzten Zielpunkt nehmen, sollen sie darauf bedacht sein, den religiösen Unterricht der Arbeit zu befördern. Die Unwissenheit im Glaubenssachen, die wachsende Unkenntnis der Pflichten gegen Gott und den Nächsten, soll durch geeignete Unterweisungen bekämpft werden. Man sorge für gründliche Aufklärung über die Irrtümer der Zeit und über die Trugschlüsse der Glaubensfeinde, für Belehrung und Warnung gegen die Lockmittel der Verführung. Man erwäge bei den Mitgliedern Hochschätzung der Frömmigkeit und des Gottesdienstes, insbesondere halte man sie zur religiösen Feier der Sonn- und Festtage an. Man lehre den Arbeiter die Kirche Gottes als allgemeine Mutter verehren und lieben, ihre Gebote befolgen und die göttlichen Gnadenmittel ihrer Sakramente, welche die Seele reinigen und das Gnadenleben erschließen, öfters empfangen. 43. Hat der Verein in dieser Weise die Religion zum Fundament genommen, so ist damit schon eine Richtung gegeben für die Festsetzung des gegenseitigen Verhältnisses der Vereinsgenossen und die Folge ist ein einträchtiges Zusammenleben und das Gedeihen der Sache. Dem Zweck entsprechend sind die Ämter so zu verteilen, dass nicht ein zu großer Abstand der Personen und Interessen die Eintracht gefährde. Auch soll man streben, alle Klagen wegen Beeinträchtigung von Mitgliedern abzuschneiden, dazu klare und einsichtige Vorzeichen des Geschäftskreises. Die gemeinsame Kasse werde gewissenhaft verwaltet. Die dem Einzelnen zu gewährende Hilfe bestimme man nach dem wahren Bedürfnis. Als Ziel gelte stets das gesunde Verhältnis zwischen Arbeitern und Lohnherren in Bezug auf Rechte und Pflichten. Zur Erledigung von Beschwerden der einen und der anderen Seite sollten Ausschüsse aus ungescholtenen und erfahrenen Männern derselben Vereinigung gebildet werden, mit einer durch die Statuten gewährleisteten Geltung ihres Schiedsspruches. Ein Hauptbemühen hat dahin zu gehen, dass es den Mitgliedern nie an Arbeit fehle und dass eine gemeinsame Kasse vorhanden sei, aus welcher den Einzelnen die Unterstützungen zufließen bei Arbeitsstockungen, in Krankheit, im Alter und bei Unglücksfällen, wofern dererlei Bestimmungen entgegenkommend gehandhabt werden, wird gewiss manches zur Besserung der Lage des dürftigeren Teiles erreicht werden. Und ohne Zweifel werden die katholischen Arbeiterverbände einen kräftigen Hebel zur Förderung der öffentlichen Wohlfahrt abgeben können. Die Vergangenheit gestattet in mancher Hinsicht auch auf unserem Gebiet einen Blick in die Zukunft. Es wiederholen sich die gleichen Erscheinungen bei allen Wechsel der Zeiten und der Völker, oft mit wunderbarer Ähnlichkeit, weil der Weltlauf der Vorsehung Gottes untergeordnet ist, welche nach ewigem Plane alle Dinge ihrem höchsten Zwecke anbequemt und dienstbar macht. Bekannt ist, dass dem Christentum in den ersten Jahrhunderten der Vorwurf entgegengehalten wurde, seine Anhänger seien meist nur arme Leute, die vom Händearbeit lebten. Indessen, diese Armen, diese Verachteten, errangen allmählich die Gunst der Reichen und Mächtigen. Sie boten der Welt ein Schauspiel der Arbeitsamkeit, der Friedfertigkeit, aller Rechtschaffenheit und zumal der brüderlichen Liebe. Gegenüber diesem beredten Zeugnis ihres Wandels schwanden die Vorurteile, verstummten die gehässigen Anklagen und der heidnische Unglaube musste sich vor dem aufstrahlenden Licht der christlichen Wahrheit nach und nach zurückziehen. 44. In der Gegenwart ist die Lage der Arbeiter Gegenstand vielfachen Streites. Dass dieser Streit eine friedliche und gesetzmäßige Lösung finde, liegt nach beiden Seiten hin im höchsten Interesse des Staates. Die Frage wird aber durch die christlich gesinnten Arbeiter einer richtigen Lösung nähergeführt werden, wenn diese in gut organisierten Vereinigungen und unter weiser Führung denselben Weg einschlagen, welchen die Christen im Altertum der heidnischen Welt gegenüber zu ihrem eigenen Heil und dem der Gesellschaft eingehalten haben. Doch so stark auch die Macht des Vorurteiles und der Leidenschaft ist, so wird dennoch überall, wo nicht ein verderbter Wille das Gefühl für Recht und Wahrheit abgestumpft hat, die öffentliche Gunst sich Männern zuwenden, welche Fleiß und Mäßigung auf ihre Fahne geschrieben haben. Man wird gerne für Arbeiter Partei ergreifen, denen Billigkeit über den Gewinn und erste Pflichttreue über alle anderen Rücksichten geht. Die Verbreitung dieser Arbeiterverbände würde auch denjenigen Arbeitern zugute und ihrer Rückkehr zu besserer Gesinnung erleichtern, welche Glauben oder Sittlichkeit daran gegeben haben. Auch sie erkennen oft genug, dass falsche Hoffnung und trügerischer Schein sie täuschte. Sie fühlen es, wie hart sie von geldgierigen Herren behandelt und dass sie nur nach der Höhe des Gewinnes, den sie ihnen bringen, gewertet werden. Es ist ihnen nicht verborgen, dass in den Verbänden, denen sie sich angeschlossen haben, anstelle gegenseitiger Achtung und Liebe innere Zwietracht herrscht, die ja immer in Gefolge der gewissenlosen und glaubenslosen Armut auftritt. Wie gar viele dieser Unglücklichen, die körperlich gebrochen und geistig entmutigt sind, möchten solch erniedrigender Knechtschaft entrinnen. Sie wagten es aber nicht, sei es, dass sie die Scham oder die Furcht vor Armut zurückhält. Diesen allen nun könnten die katholischen Arbeiterverbände große Hilfe bringen, wenn sie nämlich die Schwankenden zur Erleichterung ihrer schwierigen Lage in ihre Gemeinschaft einladen und den zurückkehrenden Schutz und brüderliche Teilnahme erweisen würden. 45. Im Vorstehenden haben wir euch gezeigt, ehrwürdige Brüder, wer zur Mitwirkung bei der Lösung der wichtigen sozialen Frage berufen ist und wie die Mitwirkung sich zu gestalten hat. Möge jeder Berufene Hand anlegen und ohne Verzug, damit die Heilung des bereits gewaltig angewachsenen Übels nicht durch Säumnis noch schwieriger werde. Die Staatsregierungen mögen durch Gesetze und Verordnungen vorgehen, die Reichen und die Arbeitsherren mögen sich ihrer Pflicht bewusst bleiben, die Besitzlosen, um deren Los es sich handelt, mögen auf gerechte Weise ihre Interessen vertreten. Und da die Religion, wie wir zu Anfang gesagt haben, allein zu einer vollkommenen inneren Abhilfe der Missstände befähigt ist, so möge sich die Überzeugung immer mehr verbreiten, dass es vor allem auf die Wiederbelebung christlicher Gesinnung und Sitte ankommt, ohne welche alle noch so vielversprechende Maßnahmen menschlicher Klugheit wahres Heil zu schaffen unvermögend bleiben. Was aber die Kirche angeht, so wird diese keinen Augenblick ihre allseitige Hilfe vermissen lassen. Ihre Tätigkeit wird umso wirksamer sein, je größer Freiheit der Bewegung ihr gelassen wird. Mögen diese namentlich diejenigen vor Augen haben, in deren Händen die Sorge für das Heil der Staaten gelegt ist. Mögen alle Glieder der Geistlichkeit ihre volle Kraft und allen Eifer der großen Aufgabe widmen, unter eurer Führung und nach eurem Beispiel und Vorgang, ehrwürdige Brüder, unermüdlich die Grundsätze des heiligen Evangeliums allen Ständen vorhalten und einschärfen, mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln am Heil des Volkes arbeiten, vor allem aber die Liebe aller Tugenden Herrin und Königin in sich bewahren und in den anderen, Hohen und Niederen, anfachen. Das Heil ist ja insbesondere von der vollen Betätigung der Liebe zu erwarten, jener christlichen Liebe, die der kurz gefasste Inbegriff der evangelischen Gebote ist, die, immer bereit, sich selbst für das Nächstenheil zu opfern, das heilkräftigste Gegengift gegen den Hochmut und Egoismus der Welt darstellt und deren göttliches Bild und Walten der Apostel Paulus mit den Worten gezeichnet hat: Die Liebe ist geduldig, sie ist gütig, sie sucht nicht das Ihrige, sie duldet alles, sie trägt alles. Als Unterpfand des göttlichen Segens und Erweis unseres Wohlwollens spenden wir euch, ehrwürdige Brüder, eurem Klerus und Volke, in Liebe den apostolischen Segen im Herrn, gegeben zu Rom bei St. Peter am 15. Mai 1891, im 14. Jahr unseres Pontifikates, Leo der 13. Papst. Das war der 4. von 4 Teilen der Enzyklika Rerum Novarum. Weitere Informationen und die Enzyklika selbst als PDF erhalten Sie kostenlos unter www.oder.ch. Der Friede sei mit euch allen. Und so segne ich sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
Die heutige Sendung steht unter dem Titel Die Enzyklika Rerum Novarum, heute im vierten Beitrag der vierteiligen Sendereihe. Wir danken Ihnen, lieber Pfarrer Guido Hangartner, ganz herzlich für Ihre tiefgründigen Einsichten in das sozialethische Denken von Papst Leo dem 13. Wir wünschen Ihnen, lieber Pfarrer Guido Hangartner, in Ihrem priesterlichen Dienst, in Ihrer Berufung, den besonderen Segen Gottes an der Hand Marias. Vergelt's Gott und alles Gute. Liebe Hörerfamilie, wir danken Ihnen herzlich für Ihre Treue, Ihr Dabeisein, Ihre Gebete und Ihr Opfer. So verabschiede ich mich von Ihnen allen. Am Mikrofon ist Andrea Marti. Püezi Gott!